Ja, ein gesegnetes, gutes, gefülltes neues Jahr wünsche ich uns allen. Wir stehen heute am ersten Sonntag im neuen Jahr 2020 zu Beginn der 20er Jahre miteinander vor Gott in unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wenn man am Anfang des Jahres steht und sich so ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünscht, dann ist das ja wie so eine griffige und auch gängige Formel, die man dabei so spricht. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Das Gleiche, wenn man sagt jemandem zum Beispiel, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Das ist richtig, da macht man ja auch nichts verkehrt. Aber was heißt das, alles Gute? Was ist da in der Tüte drin? Ich habe mich auf den Weg gemacht und habe gedacht, vielleicht gibt es ja sowas wie einen klassischen Neujahrssegen. Habe ich nicht gefunden, aber ich habe einen gefunden, der hat mich sozusagen begeistert. Wo ich denke, der ist schön. Ist ein Segen aus Irland und die irischen Segen, woran erkennt man die? Die fangen alle vorne mit Möge an. Das sind die Möge-Segen, die kommen alle aus Irland. Und haben eine sehr, interessanterweise, eine sehr bildreiche Sprache. Ihr dürft ruhig, wenn ihr möchtet, beim Lesen die Augen zumachen und euch nach Irland entführen lassen dabei. Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen und mögest du den Wind im Rücken haben. Möge die Sonne warm dein Gesicht bescheinen, möge Gott seine schützende Hand über dich halten. Mögest du in deinem Herzen dankbar bewahren die kostbare Erinnerung der guten Dinge in deinem Leben. Das wünsche ich dir, dass jede Gottesgabe in dir wachse und sie dir helfe, die Herzen jener froh zu machen, die du liebst. Möge freundlicher Sinn glänzen in deinen Augen, anmutig und edel wie die Sonne, die aus den Nebeln steigend die ruhige See wärmt. Gottes Macht halte dich aufrecht. Gottes Auge schaue für dich. Gottes Ohr höre für dich. Gottes Wort spreche für dich. Gottes Hand schütze dich. Und ich füge an, das wünsche ich dir und mir in diesem Jahr. Amen. Worüber kann man am Anfang eines Jahres sinnvoll reden? Die Zeit, die vor uns liegt, kennt ja noch keiner. Wir wissen ja nicht, was die nächsten Wochen und Monate kommen wird. Unsere Planungen, die wir haben, sind ja vielleicht Gedanken, die zwar nett sind und auch wünschenswert, aber nicht unbedingt realistisch, weil sie sich vielleicht gar nicht erfüllen. Wir hoffen vielleicht in diesem Jahr nun endgültig noch einmal um die Welt zu segeln und werden dabei entdecken, dass aus welchen Gründen auch immer es gerade nicht geht. Weil vielleicht etwas dazwischen kommt, weil die Zeiten unruhig sind, weil die Reederei pleite geht oder, wie wir es ja nun auch hatten, Leute darum bangen mussten, überhaupt aus dem Urlaub wieder nach Hause zu kommen, weil plötzlich die Flieger nicht mehr flogen und man schauen musste, wie man da nun wieder von der Insel runterkommt. Gar nicht mal so nah an Deutschland dran. Was liegt vor uns? Haben wir darauf Einfluss? Macht es uns Angst? Was alles kommt auf uns zu? Manch einer weiß, vielleicht steht in diesem Jahr eine OP an, die bange macht. Man weiß nicht genau, ist das der Anfang von einer größeren Reparaturserie oder ist das die Beseitigung eines kleinen Schadens? Mancher weiß, dieses Jahr wird voraussichtlich das Abitur geschafft und die Schule beendet und dann beginnt das, was man noch gar nicht kennt, nur vom Hören sagen. Die Kinder verlassen das Nest. Ja, das weiß man, dass das eine neue Zeit ist. Aber wie die sich anfühlt, wenn man plötzlich abends mit seiner Frau alleine auf dem Sofa sitzt und weiß, kein Kind kommt heute zurück und es ruft auch kein Kind an, kannst du mich abholen? Ein komisches Gefühl. Was macht man dann miteinander? Die jungen Leute, die aufbrechen und die Welt bereisen wollen, haben sich vielleicht vorgenommen, es muss unbedingt Australien sein. Jetzt vielleicht nicht mehr so, weil da ist die Luft nicht ganz so gut. Mancher möchte zum Studium die Stadt wechseln und weiß nicht, was kommen wird, welche Stadt es sein wird, welche Universität nimmt mich an. Andere schreiben ihre Abschlussarbeit und hoffen, hier oder dann wo einen Arbeitsplatz zu finden. Ist die Branche noch sicher? Was macht man am Anfang eines Jahres mit all den offenen Fragen, die vor einem liegen? Und wie kriegt man da irgendwie so eine Art Richtung rein für sich selbst? Wie geht man auf dieses neue Jahr zu? Wir haben gerade gesungen in dem Lied 163, nun aufwärts froh den Blick gewandt. Und ganz zum Schluss heißt es, und vorwärts fest den Schritt, wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Es gibt ein ganz altes Lied, ich glaube, es ist in unserem Buch hier nicht drin, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht. Das war so eine 70er Jahre fromme Schrummelmusik. Ist auch vielleicht gar nicht so schlimm, dass es nicht im Liederbuch drin ist, aber der Text ist schön. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht. Darum geht es. Das Neue, das Unbekannte, was vor einem liegt, wird oder verliert, so will ich einmal sagen, verliert die Fremdheit und verliert so eine gewisse Bedrohung, eine Bedrohlichkeit, eine Fremde, wenn jemand dabei ist, den man kennt. Ich weiß einmal, ich bin nicht so der große Held. Ich wollte mal vor vielen Jahren war das schon, in der Schweiz Fahrrad fahren, hatte mich aber eigentlich nicht getraut, weil von der Planung her musste man, also weil ich das nicht planen konnte, muss man das so machen, man fährt los und irgendwo, wo man gerade irgendwie mit der Kraft hingekommen ist, da muss man sich ein Quartier suchen. Und nun bin ich von meiner Erziehung und von meiner Geschichte und von meinen Eltern überhaupt nicht damit groß geworden, die Frage zu lösen, wie sucht man ein Quartier in einer fremden Stadt, das günstig ist. So dieses irgendwo bei einem Gasthof, ne, und dann fragen und hallo und so, das hat mich unheimlich unter Stress gesetzt. Das hat mich geradezu bedroht. Und mich eigentlich motiviert zu sagen, na okay, dann kaufst du dir vielleicht ein Bildband, guckst dir die Schweiz so an und fährst halt nicht. Ne, man schwitzt auch weniger. Aber dann kam die Idee, ich könnte ja jemanden fragen, der ist so, ja, ein Freund von mir, Australier, der Crocodile Dundee der Baptistenpastoren, Andy Baltax. Den habe ich gefragt, oder, ja, kein Problem, machen wir. Und das ist so ein Radfahrer, der macht mehrere tausend Kilometer im Jahr und hatte auch schon, glaube ich, 2.500 Kilometer in den Beinen, als wir losgefahren sind. Ich zarte 400. Und wir haben uns also auf den Weg gemacht und mein Ehrgeiz war natürlich enorm groß. Ich wollte unbedingt einmal mit dem Fahrrad über einen 2000er-Pass. So richtig. Bis zur Hälfte bin ich geradelt, den Rest habe ich geschoben. Wer sein Rad liebt, der schiebt. Aber da habe ich etwas gemerkt, nämlich, dass diese Situation, dass jemand dabei ist, den das Klopfen und Fragen bei Hotels keine Angst macht oder bei Gasthöfen, dass das unglaublich hilft, dass jemand da ist, der das kann und es ein- oder zweimal macht und danach war der Schrecken für mich verloren. Und ich habe es und hätte es selber machen können. Aber es war gut für diese Situation, jemanden an der Seite zu haben, der es konnte. der nur da war, um mir die Furcht und Last und Angst zu nehmen vor dem Unbekannten und Fremden. Das neue Jahr ist ein Jahr, in dem wir nicht wissen, was kommt. Manche sind so gestrickt, die freuen sich einfach auf alles, was Neues. Ja, Hauptsache, man kennt es nicht und es muss neu sein, sonst prickelt es nicht und was redest du da? Aber es gibt Leute, die, ja, das neue Jahr ist nicht nur leicht. Und dann tut es gut zu wissen, da ist einer, der das Leben kennt, der mich versteht. Da ist einer, der geht mit. Da ist einer, der ist mit dem Leben und mit der Zeit, die vor mir liegt, schon vertraut. Und da ist einer, der mich kennt, und da ist einer, oder es ist gut, wenn ich denjenigen, der mich kennt, wenn ich den auch kenne. Ich möchte, dass einer mit mir geht. Und das ist eigentlich so am Jahresanfang für mich das Wort für uns oder auch das Trostwort für mich selbst zu wissen, in diesem Jahr, was es auch bringen mag, ist der Rahmen in gewisser Weise derselbe. Und es tut sich gut, es vor Augen zu malen. Es ist nämlich der dabei, der uns kennt, der uns liebt und der für uns gestorben ist und uns erlöst hat. Wie wir es auch vorhin gesungen haben. Es ist Jesus Christus, der Herr, und er ist der, der Macht hat, der Erlösung schenkt, der heilen kann, der Sünden vergibt und der uns in seine Schar der Nachfolger gerufen hat. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir am Anfang des Jahres miteinander gemeinsam Abendmahl feiern. Das Wort für diesen Tag und für diese Woche ist ein Psalmwort. Aus Psalm 138 will ich uns lesen. Herr, von ganzem Herzen will ich dich preisen, weil du das Flehen meines Mundes gehört hast. Im Angesicht der Engel will ich dir singen, mich niederwerfen vor deinem heiligen Tempel. Und preisen will ich deinen heiligen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Verheißung hat deinen Ruhm übertroffen. Am Tag, da ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du ließest erstarken die Kraft meiner Seele. Alle Könige der Erde sollen dich preisen, wenn sie vernehmen, Herr, das Wort deines Mundes. Sie werden dann singen von den Wegen des Herrn. Groß ist die Herrlichkeit des Herrn. Wahrhaftig, der Herr ist erhaben, auf die Niedrigen schaut er voll Huld, schon von Ferne erkennt er die Stolzen. Wenn ich wandle in Trübsal, bewahrst du mein Leben. Du erhebst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und rettest mich. Deine Rechte wird es für mich vollbringen. Deine Güte, Herr, wird bleiben in Ewigkeit. Gib nicht auf das Werk deiner Hände. Das Wort hat mich berührt. Es ist nicht genau erkennbar, wenn wir dieses Bibelwort lesen, wann und wo gehört dieses Gebet hin. Aber es sind so ein paar Züge erkennbar, ein paar Sachen kann man herausfiltern. Nämlich einmal, dass hier jemand betet, der eine Fürbittesituation hinter sich hat. Er ist irgendwie gerettet worden aus der Not. Es heißt hier, ich habe gerufen und noch am selben Tag, als ich gerufen habe, hast du mich erhört. Ich will dich preisen, denn du hast gehört, als mein Mund rief zu dir und als mein Herz flehte. Zunächst einmal die Erinnerung an uns. Ich finde es faszinierend, dass im Alten und im Neuen Testament die Alltags- und Lebenssituation von uns Menschen voll wiedergegeben wird. Es ist nicht eine Erzählung in der Bibel, dass wer Jesus vertraut und Gott liebt und folgt und ihm dienen will, immer nur auf der Sonnenseite des Lebens ist. Das Gegenteil ist eher der Fall. Bei uns hat sich das so ein ganz klein wenig verschoben. Aber hier ist es so, der Beter hat eine Strecke hinter sich, in der er im Tal war. Er hat nicht nur ein wenig gebetet, er hat gefleht. Das muss was Größeres gewesen sein. Wir wissen nicht was. Aber er ist so motiviert, dass es ihn anspornt, Gott zu loben, zu preisen, zu rühmen oder auch zu sagen, ich will mich niederwerfen im Tempel vor dir. Ich will dich preisen, ich will dich im Angesicht der Engel will ich dir singen. Da ist jemand, der kommt aus der Tiefe des Alltags, aus der Not des Alltags und er hat erlebt und erfahren, dass wenn man in der Not steckt, wenn man in der Tinte sitzt, wenn man in Schuld verstrickt ist, wenn man in ausweglosen Beziehungen leidet, wenn man aus der Lebenssituation eben einfach nicht rauskommt. Ich könnte es auch mal so sagen, wenn man als Schüler, manchmal gibt es ja so Jahrgänge, wo man den Eindruck hat, warum habe ich dieses Jahr diesen Lehrer abgekriegt? Jetzt haben ja nicht alle Lehrer immer nur einen guten Ruf. Die passen immer mal auf verschiedene Leute. Manche brauchen den einen Lehrer und der andere hat lieber einen anderen Lehrer. Aber manchmal ist es eben einfach so, man kommt aus der Situation nicht raus. Man muss dieses Schuljahr durchstehen. Ja, Klammer auf, Klammer zu, koste es, was es wolle. Man hat Arbeitgeber und Vorgesetzte, von denen man den Eindruck hat, Herr, warum kannst du die nicht mal versetzen? Man leidet darunter. Es gibt so Situationen, in denen man unendlich sozusagen verzagt ist und wo gar nicht mal die Dramatik der akuten Situation das Entscheidende ist, sondern die Länge der Last, unter der ich laufen muss. Das macht die Seele wund. Diese Alltagssituationen mögen vielleicht im Hintergrund stehen und David hat gebetet, David hat gerufen und David ist erhört worden. Und dann heißt es, am Tag, da ich zu dir rief, hast du mich erhört. Nun könnten wir sagen, wunderbar, der Herr hat den Lehrer ausgetauscht, der Herr hat die Firma verändert oder nein, alles nicht. Alles nicht. Die Hilfe ist eine andere. Die Hilfe ist, am Tag, da Gott erhört, dass er meiner Seele Kraft gibt. Das ist auch in unserem Denken manchmal so, ja gut, ja, habe ich jetzt wieder Kraft. Aber da steckt noch mehr drin. Manchmal, wie soll ich das beschreiben? Manchmal muss man zweimal hinschauen. Wir haben vorhin dieses Segenswort gelesen aus dem wunderbaren, aus dem wunderbaren Irischen, wo es hieß, ich hoffe, ich habe es noch, wo es hieß, dass möge in deinen Augen der Glanz der Güte aufleuchten. Ich weiß nicht, wann und wo und wie wollt ihr den Glanz in den Augen eines Menschen entdecken? Was meint ihr? Man muss schon mal einen Blick riskieren in die Augen des anderen. Man muss einmal den Mut haben, da merken wir schon, dem anderen in die Augen zu schauen, um zu spüren, der hat mir jetzt eine kleine Geste, der hat guten Tag gesagt oder der hat mich nett begrüßt, das war freundlich. Aber wenn man hinguckt, wenn man sich traut, einen Moment in die Augen zu schauen, dann mag man etwas entdecken von dem freundlichen Sinn. Möge freundlicher Sinn glänzen in deinen Augen. Und dann kommen solche wunderbaren Worte, hört einmal, anmutig und edel, wie die Sonne aus dem Nebel steigend und wie sie die ruhige See wärmt. So muss man mal gucken können. Und wenn man so guckt, dann muss man hingucken, um zu entdecken, dass jemand so guckt. Dass in den Augen diese Güte, diese Wärme, dieser Glanz ist. Es gibt manchmal so Situationen, da entdecken wir vielleicht das andere, dass bei einem bestimmten Thema jemand sozusagen Augen hat, die plötzlich unter Wasser stehen. Wo vielleicht so ein Thema ist, das Not macht. Wo jemand über die letzten Wochen und Monate redet, weil er dort einen geliebten Menschen verloren hat. Wenn Gott meiner Seele Kraft schenkt, dann wird der Segen, den wir oft am Ende eines Gottesdienstes hören, für uns ein Stück spürbar, dass Gott sein Angesicht auf mich erhebt, dass Gott sein Angesicht über mich erhebt, dass er mich anschaut. Dass Gott, es gibt einen Psalm, heißt es, ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott schaut mich an. Und wenn er meiner Seele Kraft gibt, dann sind das Momente, wo ich nicht nur sozusagen neu ermutigt werde durch ein Bibelwort oder so, sondern wo ich auch etwas spüren kann, hoffentlich spüren kann oder mich einmal auf den Weg machen kann, Blickkontakt mit den Augen Gottes zu bekommen. Man muss da einen Moment sitzen bleiben. Und wenn man sagt, ja, wie soll das gehen, dass Gott mich anguckt? Ja, dass Gott dich anguckt, das macht er selber, das tut er, das sagt er. Aber wie kannst du es entdecken? Entdecken können wir es, wenn wir vielleicht uns unsere Augen schließen und einfach nur die Frage stellen und beantworten, wie würde mich denn Gott jetzt anschauen? Ich weiß nicht, ob er vor vielen Jahren oder vor etlichen Jahren gab es den Film von Mel Gibson, Die Passion, wo es um die Passion Jesu ging. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat und im Kino war. Und da gab es eine Stelle, die hat sich mir tief ins Herz eingebrannt. Da fällt Jesus unter der Last des Kreuzes auf die Straße und er nimmt die Kamera in der Totalen nur den Kopf Jesu auf, wie er schaut. In der Szene des Filmes schaut er auf direkter Blicklinie seiner Mutter an. Aber bis diese Totale wieder aufgeht und das klar wird, schaut er den Zuschauer an. Ein unglaublicher Moment, sekundenlang die ganze Leinwand, nur ein Gesicht, ein Bild von einem geschundenen Messias. Augen, die mich suchen. Augen, die mich anschauen, trotz Schmerz und Not, mit Liebe und suchend und einladend. Wenn Gott mir Kraft schenkt, schaut er mich an. Wie schaut er mich an? Was sehe ich in seinen Augen? Der Beter des Psalms, David, sagt, sie werden singen von den Wegen des Herrn. Wenn Gott mich so anschaut, sozusagen, und aus diesem Anschein heraus mein Mund nicht schweigt von der Größe und Liebe Gottes, werden andere angesteckt. Und was sie in den Blick nehmen und was sie entdecken werden, ist die Herrlichkeit Gottes. Ist Glanz, ist Schönheit. Ich wünsche uns an dieser Stelle zunächst einmal, dass wir diesen Mut gewinnen, hinzuschauen für das kommende Jahr und zu wissen, es wird in dem kommenden Jahr, da sind wir Realisten, nicht alles gut und nicht alles schön sein. Und es wird manchmal so sein, gibt ja diese Sendung, wo man einen verzweifelt ruft, Herr, hol mich hier raus. Weil man es kaum aushalten mag, weil es so elend ist, weil es so schwierig ist. Noch schwieriger wird es dann, wenn man den Eindruck gewinnt, der Herr ist gar nicht da. Sollte der Herr mich vergessen haben? Sollte der Herr nicht da sein? Sollte der Herr sein Angesicht von mir sozusagen weggenommen haben? Ist nicht mein Elend, ist nicht meine Not, ist nicht meine Schwierigkeit gerade ein Beweis dafür, dass Gott sich abgewandt hat? Wir wollen dem Teufel nicht auf den Leim gehen. Denn es heißt hier in dem Psalm wahrhaft, Gott ist erhaben, auf die Niedrigen schaut er voller Gnade, schon von Ferne erkennt er die Stolzen. An einem der, ich glaube, was war der zwei, am ersten Weihnachtstag, ging es in der Predigt Jesaja 57 darum, dass Gott erhaben ist und in der Herrlichkeit thront. Und zur gleichen Zeit ist bei denen, die zerbrochenen Herzens und geschlagenen Gemütes sind. Die Erhabenheit, die Größe, die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes hält ihn nicht ab, dich und mich in den Blick zu nehmen. In deine und meine Not sich mit hineinzustellen und an meiner Seite zu sein. Ich möchte, dass einer mit mir geht, der das Leben kennt, der mich versteht. Gott kennt diese deine Situation und meine Situation. Er steht bei dir und neben dir. Und das Interessante ist, das sollten wir uns vergewissern, er steht zu mir. Es gibt ja so tolle Worte, ein Freund ist ein Mensch, der zu mir hält, auch wenn er mich kennt. Und Gott ist so. Gott weiß, wer ich bin und Gott weiß, wie ich ticke und Gott weiß, kennt meine Tiefen und Untiefen, kennt meine Fehler und meine Stärken und Schwächen. Und trotzdem bleibt er an mir und bei mir stehen, schaut mich an voller Gnade. Und wenn ich dann in meiner Not, in meiner Trübsal mich zu ihm erhebe, dann entdecke ich, dass er mich aufrichtet. Wenn ich wandle in Trübsal, bewahrst du mein Leben. Du hältst deine Hand auf mich und um mich. Du verteidigst und rettest mich gegen die Feinde. Und deine Rechte wird es für mich vollbringen. Diese wunderbare Botschaft am Anfang des Jahres zu hören, dachte ich, tut uns vielleicht gut. Mag uns noch einmal neu vergewissern, das Vorzeichen ändert sich auch in diesem Jahr nicht. Dieser Herr lädt uns ein, am Anfang des Jahres mit ihm zu rechnen. Er erinnert uns daran, wie er ist. Das Leben mag nicht nur die Sonnenseite uns bieten, aber wenn wir rufen, dann hört er. Er schaut uns an. Er ist uns zugewandt im Herzen mit viel Gnade und Liebe und Zuversicht. Er richtet uns auf. Er will uns stärken. Güte und Barmherzigkeit sind sein Angesicht, mit dem er uns begegnet. Und das wünsche ich uns, dass wir dieses Angesicht in diesem Jahr sehen. Dann könnte man wieder kritisch fragen, ja, wünschst du uns denn dann nichts Gutes? Doch, doch. Ich wünsche euch, wenn ich könnte, ich wünsche euch, dass ihr das Schwere nicht sehen müsst. Aber ich weiß, es ist nicht realistisch. Aber ich wünsche, dass wir im Schönen wie im Schweren das Angesicht dessen sehen, der nicht wegschaut, sondern zu mir schaut, zu mir steht und mich ermutigt. Im 4. Buch Mose lesen wir, sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwa etwas reden und es nicht halten? Gott möchte, dass wir unter seiner Güte und Barmherzigkeit gedeihen. Das geht nicht nur, indem wir auf der Sonnenseite leben, sondern indem wir auch in den schweren Situationen wachsen, gedeihen und reifen. Und manchmal sind solche schweren und schwierigen Situationen Momente, in denen etwas offenbar wird, was wirklich in unserem Herzen ist. Was wir gar nicht sehen würden, wären wir nur auf der Sonnenseite. Ich will nicht zu viel erzählen, aber unsere Lütte, die Kleinste, ist ja auf dem Auslandssemester gerade. Und der geplante Rückflug zur Weihnachtszeit hat sich granatenmäßig verzögert. Es gab da Unwetter, sodass man nicht wusste, fliegt der Flieger oder nicht. Er sollte um 16 Uhr tralala abheben und ist dann geflogen um 23.30 Uhr. Und die gesamte Zeit war die gesamte Truppe im Flieger. Weil man immer, ja, wir haben Startposition 20. Ja, wir haben Startposition 30. Ja, wir wissen nicht, ob wir fliegen können. Und je länger man rumstand, desto schwieriger wurde es, weil nämlich dann die Frage war, A, kommen wir noch rechtzeitig hier vom Flughafen los? Und gibt es in Deutschland noch einen Flughafen, in dem wir nachts landen dürfen? Langer Rede, kurzer Sinn. Der WhatsApp-Verkehr, so schnell konnte man gar nicht lesen, wie die Nachrichten einschlugen. Ja. Und das Interessante war für mich, als Vater war das Interessante, da habe ich nun eine Tochter, die die halbe Welt gesehen hat. Die war schon in Ländern, da kann ich den Namen fast gar nicht aussprechen. Aber in dem Moment war Panik. Ich weiß auch nicht, warum. Da ist so ein Multiflieger, ich weiß nicht, wie viel Mal sie schon um die Erde drumherum geflogen ist in Summe, aber in dem Moment war Bangigkeit im Herzen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe gedacht, mit einem Mal, hey, hallo, welche Seite entsteht hier? Welche Seite tut sich auf? Und ich glaube, dass manche schwierige Situation auch diese Wahrheit in sich trägt, dass wir an uns und bei uns etwas entdecken können, was wir vielleicht vorher so gar nicht gesehen haben. Ich hatte ihr dann geschrieben, bleib ruhig, reg dich nicht auf, lern Psalm 23 auswendig. Keine 2 Stunden später, also den Psalm kann ich jetzt, wir stehen noch immer. Aber ich wünsche uns, dass wir in dieser Situation erleben und erfahren, dass, ob es nun schön oder nicht so schön ist, dass Gott da ist und einen Weg und dass er selbst in dieser Situation ist, mich in den Arm nimmt und ermutigt und mich anschaut und mich stärkt. Ich wünsche uns für dieses Jahr Gottes Segen in diesem Sinne, dass wir entdecken, der Segen kommt von Gott. Und der geht mit. Der ist zu uns gekommen in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir feiern auch gleich das Abendmahl und erinnern uns daran, dass Christus gekommen ist zu uns. Und dass Christus selbst den Weg in die Niedrigkeit angetreten hat, um uns zu erlösen. Er kennt unsere Seite des Lebens. Er weiß, wie es sich anfühlt und er hat daran gelitten für uns. Er steht an unserer Seite, er geht mit. Er ist der, der unser Leben kennt. Und er ist der, der mitgeht und der zu uns hält, der bei uns bleibt und zu uns steht. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.